Wer von uns würde sich in ein Auto setzen, das die Scheinwerfer hinten hat, und mit diesem Auto durch die stockdunkle Nacht auf einer Landstraße fahren? Viele würden mit Recht bedenklich den Kopf schütteln und sagen, nein, das kann nicht gut gehen. Denn im Rückspiegel kann man zwar dann erkennen, wo man war, und nach zur Seite hin im Streulicht, wo der Graben oder die Bäume sind, aber nach vorne nichts. Aber so leben wir. Wir schauen in die Bücher, was war, die Geschichtsbücher, weit zurück, Altertum, Mittelalter, Neuzeit und Zeitgeschichte. Und wir schauen die täglichen Nachrichten. Ich hoffe, es gibt noch Zeitungsleser. Aber was morgen und übermorgen sein wird, das ist die ganz große Frage. Und diese Frage wird uns von dem Apostel Petrus beantwortet, indem er nämlich folgende Aussage schreibt. Und die möchte ich als Einstieg nutzen. Er schreibt nämlich in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Verse 19 und 21, folgendes. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies wisst, dass keine Prophezeiung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Prophezeiung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Prophetie ist das Licht und die Lampe, die in die Zukunft leuchtet und uns zeigen kann, was auf uns zugeht und wo wir weiter hingehen. Nun, was ist Prophetie? Prophetie ist ein Wort aus der griechischen Sprache und bedeutet so viel wie für jemand anderen sprechen. Das hat Gott auch selber so eingesetzt, als er Mose berief. Als Gott ihm sagte, du sollst zu Pharao gehen und sagen, lass mein Volk ziehen. Da sagte Mose, das kann ich nicht, ich kann nicht reden. Gott sagt, das weiß ich, deswegen habe ich Vorsorge getroffen. Ich werde zu dir reden und du wirst zu deinem Bruder Aaron reden und er soll dein Prophet sein dem Pharao gegenüber. Wir haben sogar zweifache Prophetie. Gott redet zu Mose, der hört. Und Mose redet zu Aaron, der hört und spricht zu Pharao. Genau das macht Petrus deutlich. Prophetie kommt niemals aus uns selber, obwohl es viele Nachahmer gibt. Wenn wir jetzt weiter fragen, wie geschieht dann Prophetie? Dann müssen wir beachten, dass uns die Bibel drei Bereiche zeigt. Durch Audition, durch Vision und durch Inspiration. Keine Sorge, ich erkläre Fremdwörter. Audition, hören, hat nichts mit dem Auto zu tun, obwohl indirekt schon, denn Audi ist die Fortsetzung der alten Automarke Horch. Und deswegen Auto, Audi. Audition, die Stimme Gottes hören. Jetzt frage ich euch, womit hören wir? Ja, mit unseren Ohren. Nein, das sind nur Hilfsmittel zum Hören. Obwohl das schon eine ganz tolle Einrichtung von Gott ist. Übrigens, die Evolution hat keine Erklärung, wieso wir unsere Sinne haben in der Feinabstimmung. Schallwellen, die durch Sprechen ausgelöst werden, erreichen unser Ohr, die Ohrmuschel bündelt die Schallwellen, wirft sie auf das Trommelfell, das kommt in Schwingung und setzt im Innenohr einen komplizierten Mechanismus in Gang. Mit Hammer, Steigbügel und dann den Gehirnnerven. Da werden die Schwingungen umgesetzt in elektromagnetische, vereinfache das Reize, die über die Nerven ins Gehirn, ins Gehirnzentrum gehen. Dort ist dann der Ort des Verständnisses. Wenn ich eine Sprache nicht beherrsche, dann kann man mich voll labern bei den Ohren. Dann dringt das zwar in mich rein, aber ich verstehe gar nichts. Hören geschieht inwendig unter der notwendigen Voraussetzung des Verständnisses. So ist es in der Prophetie, Gott redet. Das kann laut und deutlich sein, dafür haben wir biblische Beispiele. Das kann leise geschehen und das kann zur Verwunderung des Einzelnen auch so geschehen, dass es wie in ihm redet. Der zweite Bereich durch Visionen. Ich frage wieder, womit sehen wir? Jetzt seid ihr schon vorsichtiger. Die Augen sind ein Wunderwerk Gottes. Mit der Linse, das Licht wird gebündelt, wird dann im Inneren, im Auge, auf die Netzhaut geworfen. Dort haben wir Pünktchen und Stäbchen. Dort haben wir die Voraussetzung für Schwarz-Weiß und Buntsehen. Das sind ja verschiedene Wellenlängen des Lichtes. Und das wird wieder auf die Nerven umgesetzt und geht als Nervenreiz ins Sehzentrum. Und dort muss das Gesehene gedeutet werden. Wenn wir also einen mit einem großen Knüppel auf den Kopf kriegen, dann sehen wir Sterne. Warum? Das ist ein so starker Reiz, dass wir ihn nicht weiter deuten können als in dieser Schmerzdeutung. In der Prophetie aber schauen Menschen Dinge Gottes. Wenn ein Prophet eine Vision hat, sind seine Sehwerkzeuge, Augen, Nerven sind voll belegt, er kann nicht unterscheiden. Schaue ich in ein räumliches Bild oder habe ich nur ein inneres Bild in meinem Sehzentrum? Das ist von der Aussage dessen, worum es geht, gar nicht so wichtig. Propheten sehen das. Und ein drittes Moment ist das inspirative Moment. Gott gibt seine Gedanken ein in unsere Gedanken. Allein unsere Gedankenwelt ist ja schon ein Wunderwerk. Aber Gott gab Propheten diese Dinge ein. Deswegen wissen wir, die Heilige Schrift ist geschrieben worden von Menschen, inspiriert durch den Heiligen Geist. Unter Beibehaltung ihrer persönlichen Merkmale in Ausdrucksweise, in Wortwahl, aber inspiriert. Das sind die Wege, wie Prophetie geschieht. Wie aber wird Prophetie weitergegeben? Wie wird es vermittelt? Einmal wieder durch Wort. So spricht der Herr. Auffällig ist, dass wir oft die Bezeichnung haben, es geschah das Wort des Herrn zu mir. Es geschah. Da ist Dynamik. Da ist nicht irgendein Gelaber. Durch Wort, das jetzt weitergegeben wird und das verstanden werden soll. Wir sehen aber auch, dass es weitere Möglichkeiten gibt. Und die möchte ich euch auch kurz aufzeigen, dass ihr das zuordnen könnt. Das erste ist verbal im Wort. Das zweite ist literal durch Schrift. Das habe ich bereits deutlich gemacht. Und das dritte ist dramaturgisch. Propheten haben das, was sie empfangen haben, auch dargestellt. Als Agabus, der Prophet, mit Paulus zusammentrifft, da macht er etwas ganz Komisches. Da geht er hin und knüpft ihm seinen Gürtel ab, bindet sich die Hände und sagt vor der Gemeinde, das geschieht mit diesem Mann, er wird gebunden und wird zu dem Kaiser in Rom geführt werden. Dieses Dramaturgische, das sehen wir bei Hesekiel. Da sagt Gott, nimm ein scharfes Schwert, schneid dir deine Haare und den Bart ab, teile das in drei Teile, zerhack das eine in lauter kleine Stücke, verbrenn den zweiten Teil, wirf den dritten Teil in den Wind. Die Leute standen da und haben gedacht, der spinnt doch. Und dann sagte Hesekiel, so wird's mit euch geschehen. Das Schwert wird euch zerschlagen, die Flamme verbrennen und der Zorn des Herrn wird euch aus dem Land treiben. Ich könnte mehr Beispiele anführen. Aber wir merken, dass Gott sich bemerkbar macht. Ganz deutlich. Prophetie haben wir jetzt in der gesamten Bibel vor uns, weil wir ja in unserem Verständnis Prophetie immer mit der Zukunft verbinden, können wir aber aus der Bibel heraus sagen, dass die Schriften der Bibel, jene 66 Bücher, etwa ein Drittel ihres Inhalts über zukünftige Dinge sprechen zu dem Zeitpunkt, als es niedergeschrieben wurde. Es gibt kein vergleichbares Buch der Weltgeschichte. Die Bibel braucht hier eine Probe nicht zu fürchten. Wer nicht unter Denkfaulheit und Denkverweigerung leidet, der muss ganz klar sagen, das ist außergewöhnlich. Wie können die Dinge gewusst werden? Ja, weil Gott dahinter steht. Jetzt ist die Frage, wie aber soll das Geschriebene ausgelegt weitergegeben werden? Und hier haben wir jetzt zwei große Dinge insgesamt für die Textauslegung zu sehen. Wortwörtlich. Die Bibel meint, was sie sagt und sagt, was sie meint. Also zunächst wortwörtlich nehmen. Aber es ist Kennzeichen der hebräischen Kultur- und Sprachwelt, dass die Sprache reich ist an Bildern. Die griechische auch, die lateinische und die deutsche auch. Wir haben Sprache nicht abstrakt, sondern voll mit Bildern. Ich gehe nach Hause. Das sagen Leute, die haben gar kein Haus. Sondern das ist ein Bildwort, wofür? Na, wo ich zu Hause bin, wo ich wohne. Und so haben wir dann auch in der Bibel reiche Bildworte, um die Dinge zu verstehen. Denn wir denken nicht abstrakt. Wir denken und verstehen weitgehend in Bildern und darum kommt Gott uns auch in all diesen Bereichen entgegen. Darum müssen wir Bilder verstehen. Gleichnis von den 10 Jungfrauen. was muss dieses Gleichnis nicht alles erleiden? Das ist ein Märtyrer unter den Gleichnissen. Ja, die 10 Jungfrauen sind die Gemeinde, die Braut. Stimmt gar nicht, von der Braut ist im ganzen Gleichnis nicht ein Wort zu lesen. Oh, ja, das Öl, das die 5 nicht reichlich hatten, das ist der Heilige Geist. Ach, für uns Pfingstler ein Lieblingsthema. Nur dann frage ich, und wer sind die Kaufleute, wo man das Öl kaufen kann? Denn das ist im Gleichnis ausgesagt. Ach nee, das geht ja dann auch nicht. Nein, das geht auch so nicht. Denn Jesus spricht über die Brautjungfrauen, die dem Bräutigam entgegengehen, um ihn ins Brauthaus zu führen für die Hochzeit. Und man weiß nicht, wann er kommt, deswegen muss man genügend Öl mitnehmen. Und wenn man nicht genügend Öl mitgenommen hat, wird es peinlich. Also, Hauptaussage des Gleichnisses ist, nicht wer entrückt wird und wer nicht, sondern Hauptaussage ist, Leute, es könnte länger dauern, als ihr meint, stellt euch drauf ein. So sticht und das macht Sinn. Die Prophetie selber hat jetzt noch einige Zusatzmerkmale. Man muss Schrift mit Schrift auslegen. Bibelwort mit Bibelwort. Man muss bei der Prophetie aber bedenken, dass die Gesamtaussage sich über den gesamten Zeitraum der Niederschrift der Bibel bezieht. Und das sind fast 2000 Jahre. Aus der Zeit Abrahams werden wahrscheinlich die frühesten Berichte nicht nur mündlich, sondern stückweise schon aufgezeichnet vorhanden gewesen sein. Und von Gott zusammengefügt zu dem Pentateuch, die 5 Bücher, ergänzt durch die Geschichtsbücher, abgerundet durch die prophetischen Bücher. So im Neuen Testament Geschichtsbücher, Lehrbücher, prophetisches Buch. Hier geht es, Bibelaussage mit Bibelaussage zu deuten. In der Prophetie ist es wie eine Pflanze, die wächst. Jetzt beginnt ja der Rasen wieder zu wachsen. Und alle Kleingärtner sind überlegen, wann hole ich den Rasenmäher raus? Ich habe ihn schon 2-mal rausgeholt. Denn man kann auch nicht genau erkennen, was da alles kommt. Das sieht alles so spitz, so grün aus. Und könnte wer weiß was sein. Aber wenn es dann wächst, dann merken wir, was Gras ist, was Unkraut, oder heute heißt es ja Wildkraut, man darf das ja nicht diskriminieren, oder irgendeine andere Pflanze- oder Blütensorte. Erst wenn es wächst, wie ein Getreidehalm, der wächst, dann gibt es Knoten, dann wächst er weiter, noch ein Knoten, dann wird er dünner, dann bildet sich eine Ähre und dann beugt er sich und dann füllt sich die Ähre mit Korn, dann merken wir, aha, Weizen oder Roggen noch am besten, da neigt es sich so schön. Und so auch in der Prophetie, da steht nicht alles an einer Stelle, sondern es beginnt am Anfang bis zum Ende. Wichtig, wenn wir die Offenbarung auslegen. Dann müssen wir Folgendes sehen. Die Prophetie sieht manche Dinge gleichzeitig, weil sie in die Zukunft schaut. Ich habe sehr viele Dienste in der Schweiz getan. Fast 20 Jahre war ich Ferienpastor in Parkhotel Gunten, immer um den Schweizer Nationalfeiertag herum. War ganz interessant in dem allen. Als wir das erste Mal mit unserer Familie dorthin fuhren und dann auf das Berner Oberland zufuhren, da sahen wir in der Ferne Eiger, Mönch, Jungfrau. Und aus einer bestimmten Perspektive sah es aus, als würde ein Gipfel hinter dem anderen liegen und die wären ganz nah beieinander. Als wir aber einen Tagesausflug machten in die Gegend, haben wir gemerkt, zwischen Eiger und Mönch ist ein ganzes vergletschertes Gebiet und zwischen Mönch und Jungfrau erst recht. So ist es mit der Prophetie. Die Propheten schauen in die Zukunft und sehen das erste Kommen des Herrn, gleichzeitig aber sein zweites Kommen, weil die das Tal der Zeit, die dazwischen ist, gar nicht sehen können. Das wird uns auch in Offenbarung begegnen. Das müssen wir mit berücksichtigen. Überhaupt Zeit müssen wir neu denken. Wir denken Zeit in dem ganzen Chronologischen, in dem nach der Quantität. Tick-Tack, Tick-Tack, 60 Sekunden, eine Minute, 60 Minuten, eine Stunde, 24 Stunden, einen Tag, 7 Tage, eine Woche, 28 bis 31 Tage, ein Monat, 12 Monate, ein Jahr, 10 Jahre, eine Dekade und 10 Dekaden, 100 Jahre und dann verschwindet der Rest über die Oberkante des Grabsteins. Wir zählen Zeit nach der Quantität. Gott zählt die Zeit nach der Qualität. Jetzt habe ich mal eine Frage. Was ist länger? Eine Stunde im gemütlichen Lehnstuhl, im Garten, Frühling, die Blumen blühen, die Vögel singen, auf dem Tisch steht guter Kaffee, das Lieblingsgebäck oder Kuchen und dann noch die neueste Lobpreiskassette oder CD dabei. Was meint ihr wohl, wie schnell die Zeit vergeht? Aber jetzt, nicht eine Stunde, sondern nur 10 Sekunden auf einer rotglühenden Herdplatte sitzend. Was ist länger? Die 10 Sekunden. Warum? Da brennt im wahrsten Sinne des Wortes was an. Weil nämlich hier nicht die Quantität zählt, sondern die Qualität. Was passiert in der Zeit? Und so misst Gott die Zeit. Und das müssen wir bei der Auslegung der Prophetie berücksichtigen. Gottes Zeitmaß oder seine Uhren gehen anders. Nun noch, damit wir eine gute Grundlage haben, was sind die Hauptthemen der Prophetie? Weil nämlich die Leute alles Mögliche hineingeheimnissen, hineinbasteln und herausfragen und was. Hauptthema der Prophetie ist die Person Jesu Christi. Angekündigt schon im Paradies von Gott. Bis hin in die Offenbarung, und da steht in Offenbarung 19, Vers 10. Das Zeugnis zu Jesus ist der Geist, der in der Prophetie wirksam ist. Alle prophetische Auslegung, die nicht christologisch zentriert ist, die dürfen wir in aller Ruhe beiseite schieben. Was nicht christologisch gebündelt ist, ist nicht relevant. Das sind Ereignisse am Rand. Zweitens, Prophetie ist Aufzeigen des Planes Gottes mit der Heilsgeschichte durch das Volk Israel. Beginnend mit der Berufung Abrahams bis hin zum Ende der Zeit, dass das näher rückt, merken wir Gazastreifen, merken wir mit den ganzen Ereignissen der letzten Tage, dass einige sagen, was ist da eigentlich los? Mich bestürmen immer wieder Leute und sagen, was wird das alles noch werden? Ich sage, ja, was wird das werden? Lies mal nach. Ja. Israel. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil zu viele Leute zunächst, und das ist ein Drama in der Kirchengeschichte, da war der Gedanke da, Gott hat Israel verworfen und wir sind Israel. Die Ersatztheologie ist völlig unhaltbar. Und wir können das Alte Testament nicht ohne weiteres auf uns beziehen, noch auslegen, sondern das ist Israel gegeben. Und hier gilt, der Zugang zum AT ist nur durch Jesus möglich, weil er die Erfüllung ist. Und das Verstehen des Artes ist letztlich nur auf Christus hin möglich, weil in ihm die Erfüllung ist. Aber, jetzt ist ganz wichtig, die Prophetie schweigt, wenn Israel nicht im Lande ist. Mit der Zerstreuung 70 nach Christus durch die Römer bis zur Rückkehr des Volkes Israel und einem eigenen Staat 1948 schweigt die Prophetie über Israel. Und wenn die Prophetie schweigt, müssen wir auch schweigen. Da hilft alle Euphorie für Israel nichts. Da können wir die Fahnen noch so hoch schwenken. Wir müssen den göttlichen Rahmen berücksichtigen. Drittens, ein weiteres Hauptthema der biblischen Prophetie ist die Weltgeschichte. Aber, ich betone das dreimal, nur soweit diese Völker mit der Geschichte Israels in Kontakt gekommen sind. Ägypten, Assyrien, Babylonien, Persien, Griechenland, Rom. Die Geschichte schweigt über China, obwohl es eine uralte Geschichte hat. Die Prophetie schweigt über die indische Geschichte. Die Prophetie schweigt über die Geschichte der Ureinwohner Amerikas. Ich möchte euch das mal vorstellen. Gott erwähnt Amerika nicht in der Prophetie. Das ist für viele überhaupt nicht vorstellbar. God's own country. Nein, Gott erwähnt auch Deutschland nicht explizit und andere Dinge. Was hat man alles ausgelegt? Dänemark gehört zum Standarm und Dünkirchen, da sind die vom Standarm rübergekommen. Und das englische Königshaus hat da mythische Wurzeln zu Juda hin und zu allem Möglichen. Leute, da gibt es haarsträubende Dinge an Mythen und Dingen. Aber die Bibel schweigt auch über die Weltgeschichte, wenn Israel nicht im Land ist. Aber die Bibel beginnt ganz massiv wieder zu reden, wenn Israel im Land ist. Die Juden wurden ja von den Römern vertrieben. 132 nach dem Aufstand unter Bar Kochba war es ihnen verboten, in Jerusalem zu leben. Einige kleine Reste blieben in Galiläa. Sie wurden weltweit zerstreut. Es sind immer wieder in den Jahrhunderten kleine Gruppen zurückgekehrt. Aber im folgenden Jahrhundert setzte die Aliya die Heimkehr vermehrt ein. Durch Ostjuden aus Galizien, unterstützt durch Rothschild, die reiche Bankierfamilie aus Frankfurt. Dann nach dem Ersten Weltkrieg wird die Balfour-Deklaration, dass die englische Regierung den Juden eine Heimstatt zusicherte. Dann nach dem Schrecken des Holocaust in Deutschland, 6 Millionen wurden systematisch ermordet. Leute, dass uns Deutschen so gut geht, ist mir das größte Wunder. Wir hätten ganz anderes verdient. Wenn ich die Weltgeschichte mir anschaue, und das ist eines meiner Lieblingsthemen, dann sage ich immer zu Gott, Herr, ich begreife nicht, wie du mit der Völkergeschichte umgehst. Kannst du das aushalten? Und dann sagt Gott in meinem Herzen, nein, ich kann es nicht aushalten, deswegen habe ich Jesus gesandt. 48 wurde der Staat gegründet. Jetzt in 6 Kriegen muss er sich behaupten, wie das im Gazakrieg ausgehen wird, wie das im Libanon ausgehen wird. Wir werden sehen, da wird ein großer Feind, eine massive Invasion von Norden kommen, die das ganze Land überrollen wird. Es wird noch einmal schier wie das Ende aussehen. Ehe dann, und das werden wir sehen, der verherrlichte Christus, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel auf Erden, zurückkehrt und sein Reich dann aufrichtet. Und dann redet die Prophetie auch über die Gemeinde, aber nur im Neuen Testament. Denn im Epheserbrief sagt Paulus, das war ein Geheimnis für die Alten. Die kannten die Gemeinde das Geheimnis nicht. Jetzt aber geoffenbart, jetzt aber wirksam. Es scheint so, als würde die Gemeinde die Zeit mit dem Missionsauftrag ausfüllen, wo Israel in der Zerstreuung ist. Aber wo Israel zurückkehrt, leitet sich eine Bewegung ein, dass diese beiden Ströme des Handeln Gottes mit Israel in der Heilsgeschichte, mit der Gemeinde in der Vollendung der Heilsgeschichte wieder zusammengeführt werden. Das werden wir dann auch noch sehen. Nun, hier gäbe es noch sehr viel zu sagen, aber ich gehe jetzt einfach mal zur Offenbarung weiter, deswegen seid ihr gekommen. Einige Vorbemerkungen zu dem Buch der Offenbarung. Eigentlich heißt ja Apokalypse, Verhülltes wird enthüllt. Die Offenbarung ist der Schlussstein der Prophetie. So wie ein Grundstein feierlich gelegt wird, so wurden bei alten Gebäuden der Schlussstein feierlich begangen. Und die Offenbarung ist der Schlussstein. Aber die Offenbarung bezieht sich in 400 Bezugnahmen auf vorangehende Prophetie Alten und Neuen Testaments. Ganz und gar einbezogen in diesen Plan Gottes. Nun ist ja die Offenbarung für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Das heißt, das versteht keiner. Da sagen Leute, ja, wie soll ich denn das noch verstehen? Luther hatte seine Not damit, er hätte es am liebsten mit rausgeschmissen. Aber gehörte zum Kanon, deswegen hat er übersetzt. Aber ich werde euch eins sagen. Meine These ist, die Offenbarung ist ein einfaches Buch für einfache Leute und einfach zu verstehen. Ich dachte, ja, willst du uns auf den Arm nehmen? Nein, denn es heißt, glückselig, wer da liest, wer da hört und wer da behält. 1 Vers 3. Die Offenbarung wurde in den Gemeinden vorgelesen. Dauert 75 Minuten mal die Offenbarung laut lesen. Könnt ihr zu Hause mal als eine Praxisübung machen und ihr werdet erstaunen, was das auf einmal für eine Wirkung hat. Laut Bibel zu lesen und nicht stehen zu bleiben, was einem gefällt und auszulassen, was einem nicht gefällt, sondern durchgängig zu lesen. Und die übrigen hörten zu und behielten sie. Wisst ihr, die meisten waren Analphabeten. Wenn die die Offenbarung 5, 6, 7 Mal gehört hatten, konnten die das auswendig. Merkt ihr, was wir für Medien, durch Medien behinderte Leute sind? Massiv. Wir nutzen unsere Gedächtniskräfte überhaupt nicht aus in diesem Sinne. Wer lernt denn heute noch Bibelverse oder Bibelteile auswendig? Das überraschte mich, als ein koreanischer Student zu mir kam und sagte, so, jetzt bin ich fertig. Ich sage, womit? Mit dem Johannesevangelium. Ja, was? Ich kann es auswendig. Jetzt kommt Lukas dran. Habe ich gedacht, toll. Dann habe ich mich ein bisschen damit befasst. Und da sagen Lernpsychologen, dass Analphabeten ja keine dummen Leute sind, sondern die nutzen die Gedächtnisinhalte und Kräfte mit kleinen methodischen Hilfen, kann man sich das einprägen. Lernt die Bibel auswendig. Dann könnt ihr Bibel lesen, wenn ihr abends nicht einschlafen könnt, braucht ihr kein Licht machen, damit der Ehepartner nicht wach wird. Ihr könnt es unter der Dusche lesen und müsst nicht aufpassen, dass die Seiten nass werden. Ihr könnt es beim Autofahren lesen und müsst nicht umblättern und verschwitzt, dass euch einer überholen will oder was. Lernt es auswendig. Klappert nicht so viel da auf den anderen Dingen, wo man nur Daumenmatrose kriegt rum, sondern lasst das Wort Gottes in euch wohnen. Die verfolgte Gemeinde, die weiß das, weil die oft keine Bibeln mehr haben. Da wird Wort Gottes auswendig gelernt. Das Hauptthema der Offenbarung ist Jesus Christus. Deswegen 1 Vers 1, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Die Überschrift, die Offenbarung des Johannes, ist nicht korrekt. Hier wird nur der Empfänger und der Briefträger angegeben, nicht der, der es geschrieben hat. Die Offenbarung beschreibt die Zukunft. Denn das erste Kapitel befasst sich mit der Offenbarung Jesu selber, das zweite mit dem Zustand der Gemeinden jetzt und von Kapitel 4 ist es in die Zukunft gerichtet. Denn Jesus spricht zu Johannes und sagt zu ihm deutlich, das, was du gesehen hast, was ist und was kommen wird, schreib auf und schick an die sieben Gemeinden. Kapitel 1 ist das, was er gesehen hat. 1 Vers 19 steht das. Was ist, sind Kapitel 2 und 3, Zustand der Gemeinden von Kapitel 4, schauen wir in die Zukunft. Dann, die Zukunft wird unter dem Stichwort Tag des Herrn beschrieben. Ich war im Geist am Tag des Herrn, sagt Johannes Kapitel 4 oder 1 auch schon. Das ist nicht ein Sabbat, das ist auch nicht ein großer Sabbat, das ist auch nicht ein großer Feiertag, sondern Tag des Herrn ist ein Abschnitt, ein Kernabschnitt des Handelns Gottes in der Zukunft. Und darüber reden viele der alttestamentlichen Propheten. Joel in seinen 4 Kapiteln hat 4-mal Tag des Herrn. Zacharia hat in den Kapiteln 12 bis 14 15-mal Tag des Herrn, an diesem Tag, an jenem Tag. Das ist so bestimmt. Und immer spricht es von den letzten Dingen. Und die Offenbarung ist die Beschreibung des Tag des Herrn. Und er hat folgende Dinge zum Inhalt. Erstens, die Gerichte Gottes. Nun, dieses Wort hat heute gar keine Konjunktur. Wenn schon einen Gott, dann doch ein lieber Gott und er hat doch bitte lieb zu sein. Ich verrate euch eins, den lieben Gott gibt's nicht, den gibt's in Grimms Märchen. Die Bibel zeigt uns einen heiligen, absolut gerechten Gott, der aber zugleich ein Gott absoluter Gnade, Liebe und Barmherzigkeit ist. Die Dinge schließen sich doch eigentlich aus, ja. Aber beide Dinge fügen sich zusammen in der Person Jesu Christi, an dem sich Gerechtigkeit und Heiligkeit als Gericht vollzieht und durch den wir Gnade, Barmherzigkeit und seine Liebe erfahren. Und das zeigt uns auch die Offenbarung mit den Gerichten. Gott ist ein gerechter Gott. Gott schaut nicht durch die Finger und lässt 5 gerade sein. Und ansonsten berät er mit dem Petrus jenseits der Wolken, wie das Wetter morgen ist. All diese dummen Vorstellungen. Nein, Gott begegnet uns in seiner ganzen Realität und Gerechtigkeit, auch in den Gerichten. Das werden wir sehen. Dann hat die Offenbarung eine innere Perspektive, die ist interessant. Sie wechselt immer zwischen der irdischen Schau und der himmlischen Schau. Und das Schöne ist, dass wir immer erst einen Blick in den Himmel bekommen und dann einen Blick auf die Erde. Wenn wir nämlich nur den Blick auf die Erde hätten, dann würde uns das derart depressiv machen, dass wir sagen, das kann man ja nicht aushalten. Kann man auch nicht. Aber Gott hat die Offenbarung so strukturiert, dass immer ein Blick in den Himmel kommt und dann kommen erst all die anderen Dinge. Wenn ihr das einmal so anschaut, dann ist Kapitel 1 ein Blick in den Himmel, denn Johannes sieht all diese Dinge dort. Kapitel 2 und 3, dann ein Blick auf die Erde, wie die Gemeinden sind. Kapitel 4 und 5, ein Blick in den Himmel, der Thron Gottes und das Lamm am Thron. Kapitel 6, dann die Siegelgerichte. Kapitel 7, wieder ein Blick in den Himmel mit 144.000 und einer unzählbaren Schar. Kapitel 8 und 9, die Posaunengerichte. Kapitel 10, wieder ein Blick in den Himmel. Kapitel 11, ein Blick auf die Erde, dann mit dem Auftreten der zwei Zeugen. Kapitel 12, wieder dieses Bild in den Himmel, wo die Frau gesehen wird, das Kind, das geboren wird. Kapitel 13, wieder auf der Erde, Auftreten des Antichristen. 14 und 15, die Bilder aus der himmlischen Sicht auf die Gerichte. Dann im Weiteren geht es so weiter, bis dann in 19 das große Gericht auf der Erde in der Schlacht von Harmagedon. Mit dem Wiederkommen Jesu Christi, den himmlischen Heeren, Kapitel 20, sein Reich auf Erden und dann 21, 22, neuer Himmel, neue Erde. Grandios! Immer erst ein Blick in den Himmel und dann auf die Erde. Wenn dich also Dinge niederdrücken wollen, dann guck nicht länger auf deinen großen Zeh, sondern dann schau erst mal in die Höhe und erkenn, Gott ist über alledem und er hält alles in seiner Hand und das ist wichtig. Dann eine kleine Hilfe. Die Offenbarung ist gemäß hebräischen Denkens und Sprechens und Schreiben durch den Parallelismus geprägt. Das heißt, Dinge werden ausgesprochen und dann wird das mit anderen Worten ein zweites Mal wiederholt und mit anderen Worten und Bildern ein drittes Mal. So haben wir das schon am Anfang der Bibel. Wir haben nicht zwei Schöpfungsberichte, sondern wir haben einen Parallelismus vom zweifachen Durchlauf durch das Schöpfungsgeschehen mit weiteren Informationen. Und so ist es auch hilfreich und gut, wenn wir nicht die Reihenfolge Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalen nehmen, dann kommen wir in große Schwierigkeiten. Als ich anfing, darüber zu lehren, haben mich meine Studenten derart gelöchert und wirklich in die Bredouille gebracht, habe ich gesagt, also das klären wir. Riesige Rolle Packpapier besorgt, auf dem Flur ausgerollt und dann haben wir gezeichnet und gezeichnet und das wollt nicht aufgeben mit der Offenbarung. Habe ich gesagt, rollt mal alles zusammen, ich muss noch mal neu darüber nachdenken und beten. Und als ich dabei war, da machte Gott mir auf einmal deutlich, warum beachtest du denn nicht den Parallelismus? Die Siegelgerichte ist der erste Durchlauf. Aus dem siebten Siegel gehen die Posaunengerichte hervor, die den gleichen Zeitraum aber weitergehend und intensiver schildern. Und aus der siebten Posaune gehen die sieben Zornschalen hervor, die dann die Intensität steigern und zeitlich das immer verlagern in dem großen Zeitraum von 7 Jahren. Das wurde dem Daniel schon gezeigt. 70 Jahrwochen sind über dich und dein Volk und die Vollendung bestimmt. Und dann gibt ihm der Engel eine Anweisung, dass ein Zeitraum von 490 Jahren vergehen wird vom Befehl, wenn sie zurückkehren sollen ins Land. War 445 vor Christus. Dass dann ein Messias ausgerottet wird und nichts mehr haben wird. Und danach werden sie zerstreut. Das führt uns in das Todesjahr Jesu. Zwar 38 nach Christus, aber das ist die Kalenderdifferenz zwischen unserem Kalender mit 365 Tagen, alle 4 Jahre einen Tag mehr oder 66, und dem jüdischen Kalender, der alle 14 Jahre einen Monat hinzufügen muss, weil es sonst nicht reicht, weil sie 360 Tage haben. Wenn man diese Differenz einbezieht, landen wir im Jahre 33 nach Christus, Todesjahr Jesu. Aber da bleiben 7 Jahre. Und da spricht Daniel davon, das wird dann sein, wenn ein Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte aufgerichtet werden wird. Heiliger Stätte ist ohne Zweifel der Tempel gemeint. Aber den salomonischen Tempel gab es nicht mehr, den hat Nebukadnezar zerstört. Den Tempel, der nach dem Exil gebaut wurde, den hat Titus zerstört. Aber die Bibel spricht davon, am Ende der Zeit wird wieder ein Tempel gebaut. Und da setzt sich jemand rein, der den Anspruch erhebt, er sei göttlichen Ursprungs. Da werden wir noch drauf kommen. Das weist uns jetzt im Parallelismus hin, dass ja auch Aussagen aus verschiedenen alttestamentlichen Büchern verfolgen müssen. Das war jetzt eine kurze, gebündelte Einführung. Ihr habt alles mitbekommen und alles behalten, oder? Gut, wenigstens 2, 3, die könnt ihr ja dann fragen. Interessant ist jetzt Kapitel 1. Jesus offenbart sich dem Johannes auf der Insel Patmos. Johannes war ja der letzte Überlebende der Apostel. Die anderen waren als Märtyrer gestorben. Paulus in Rom, Petrus auch. Thomas kam nach Indien, Matthäus nach Ägypten und Abyssinien. Die anderen, wer weiß wohin. Johannes lebte noch und war Zeuge in den kleinasiatischen Gemeinden der heutigen Westtürkei. Diese Gemeinden werden in der 7-Zahl aufgezählt. Die Gemeinde in Jerusalem gab es nicht mehr. Stadt war zerstört durch Titus, Tempel war zerstört, die Juden aus dem Land verwiesen. Hier ist die Gemeinde jetzt schon im hellenistischen Raum, nicht mehr im jüdischen Raum. Juden waren zerstreut, gehörten aber gleichwohl zur Gemeinde dazu. Und an diese wendet sich ja dann auch der Hebräerbrief und erklärt das ganze Alte Testament in der Erfüllung auf Jesus. Aber diese kleinasiatischen Gemeinden, das waren Menschen aus verschiedenen Kulturen. Da waren noch Juden dabei, denn die in der Zerstreuung begannen sie ein reges Leben als Händler und Reisende und andere mehr. Das ist ja eine abenteuerliche Gesamtgeschichte, die da ist. Johannes war in großer Not. Er war gefangen genommen, war auf einer KZ-Insel, Patmos im Ägäischen Meer, und hatte ein großes Problem. Was machen die Gemeinden? Ich bin nicht da. Was machen die Gemeindeleiter? Ich kann sie nicht beraten. Und während er noch darüber nachdenkt, hört er hinter sich eine laute Stimme, wie eine Posaune. Das meint jetzt nicht so eine Posaune aus der Bach-Kantate, so ganz sauber gespielt, sondern hier ist ein Instrument gemeint, wie das römische Militär es meinte. Schrill, durchdringend, damit man aus der Mitte, wo der Befehlshaber war, bis zu den Flanken hören konnte, wie das Kommando war. Ob vorwärts bündeln, aufschweren, schwärmen oder was. Also der wird zusammengezuckt sein, wie sonst war es. Und als er sich umdreht, sieht er 7 goldene Leuchter. Von 7 siebenarmigen Leuchtern steht da gar nichts. Das ist das Übliche, was hineingelesen wird. 7 goldene Leuchter. Und unter den 7 goldenen Leuchtern einer wie eines Menschensohn. Das ist das Messiasbild aus Daniel, wie es in Kapitel 7 geschildert wird. Es kam einer gleich eines Menschensohn zu dem Alten auf dem Thron und so weiter. Das war ein feststehender Begriff. Und dann sieht er Jesus, sein Antlitz hell wie die Sonne. Wer kann in die Sonne schauen? Sein Haupt weiß wie Wolle, wie Schnee. Das heißt nicht, dass er Christus eine Dauerwelle hatte und gebleichte Haare. Hier stehen ja die Vergleichsworte wie. Das sind Vergleiche, um deutlich zu machen in unserem Verständnis. Dann trägt er ein knöchellanges Kleid, wie Herrscher es trugen. Die arbeitende Bevölkerung hatte knielange Röcke, damit das nicht zwischen die Beine bekam. Er hatte eine goldene Schärpe, wie ein Oberbefehlshaber. Seine Augen wie Feuerflammen. Und aus seinem Mund ein Schwert und die Füße glühend wie Metall. Welche Bilder! Ich habe einen Metallberuf gelernt. Im Hamburger Hafen. Ich bin mit Vorliebe in die Gesenkschmiede gegangen, in die Gießerei. Faszinierend, an die großen Behälter zu schauen, wo geschmolzenes Metall ist. Das hat eine Faszination und Ausstrahlung. Deswegen, wenn ich solche Vergleichsworte finde in der Bibel, versuche ich das immer mir anschaulich zu machen. Christus wandelt inmitten 7 goldene Leuchter. In der Hand hält er die 7 Sterne. Und dann heißt es, das Geheimnis der 7 goldenen Leuchter sind die 7 Gemeinden. Und das Geheimnis der Sterne, das sind die Engel der Gemeinden. Engel heißt ja Bote. Das geht jetzt nicht um himmlische Engel. Dann braucht Christus da nicht auf Patmos erscheinen, den kann er im Himmel die Sache ja schon klar machen. Nein, das waren die Gemeindeleiter. So, und jetzt kommt etwas Interessantes. In Kapitel 2 und 3 werden 7 Gemeinden beschrieben. Das sind zuerst ganz schlichte lokale Gemeinden in diesen Städten. Das ist ein Postweg von 400 Kilometern. Zweitens gelten diese Briefe an die 7 Gemeinden, Gemeinden aller Zeit, denn es geht um zukünftige Dinge. Und die Briefe gelten all den Gliedern der Gemeinde bis heute. Denn, ich sah irgendwo mal einen interessanten Spruch, wo ein Autobahnstau war. Da war ein Transparent. Sie sind nicht im Stau, Sie sind der Stau. Du bist nicht in der Gemeinde, du bist die Gemeinde. Könnt ihr euch das merken? Also, wenn zukünftige Gedanken da so in bestimmte Sorten gehen, halt, stopp, ich bin Gemeinde. Und wenn du mit irgendjemandem nicht einverstanden bist, warum ist der so und die so und das so? Halt, stopp, ich bin die Gemeinde und die auch. Ja, und dann haben wir ja Folgendes. Von den 7 Gemeinden waren ja nur 2 ohne Fehler. Welche waren denn das? Jetzt mal, frage ich mal ein bisschen. Philadelphia, ja, und noch? Smyrna. Bei meinen Reisen durch Skandinavien habe ich viele Philadelphia-Gemeinden kennengelernt, Smyrna-Gemeinden. Aber ich habe vergeblich Ausschau gehalten nach Laodicea, nach Ephesus und nach all den anderen Gemeinden. Ja, klar, man nimmt doch den Namen nicht. Ja, aber jetzt kommt das Interessante. Christus wandelt unter allen 7 Gemeinden. Was? Ja, Christus steht zu seiner Gemeinde, auch wenn sie in Problemen sind. Das müssen wir uns mal merken. Denn dass Probleme da sind, das gehört zum Menschsein. Wenn wir vollkommen wären, hätte die Entrückung schon längst sein müssen. Was wollen wir denn hier noch? Nein, Christus steht zu seiner Gemeinde auch in Schwierigkeiten. Und die Briefe sind alle aufgebaut nach einem Muster. Zunächst stellt Christus sich vor, immer ein Teilaspekt. Dann stellt er die Diagnose. Dann bietet er die Therapie an. Und dann verstärkt er die Motivation, indem er betont, was das Ziel ist. Oh, das gefällt mir. Unser Hausarzt ist auch Christ, der gefällt mir auch. Ist ein toller Diagnostiker. Aber er sagt, in der Therapie bin ich nicht so stark. Ich überweise sie an den Facharzt. Ich sage, oh, danke schön. Aber Christus ist alles. Er ist das Haupt der Gemeinde, wir sein Leib. Er stellt die Diagnose, aber nicht, um uns fertig zu machen, sondern er bietet die Therapie an, damit wir gesund werden und heilen. Und er schenkt dann den Blick auf das Ziel hin. So ist die Offenbarung eigentlich als Trostbuch geschrieben für die Gemeinde, als Gesamtgemeinde, sein Leib. Über alle Kulturen, Generationen und Zeiten und in allen Schwierigkeiten als Vollendung, dass er sie zum Ziel bringt. Die Offenbarung ist ein Trostbuch. Übrigens haben wir Zeugnisse, dass die ersten Christen die Offenbarung auch so verstanden haben. Und das Interessante ist, wenn man sich heute in der verfolgten Gemeinde umschaut, dann lesen sie die Offenbarung als Trostbuch. Wisst ihr, wenn ich ganz spannende Bücher lese, dann juckt es mich irgendwann, wie geht denn die Sache aus? Dann blätter ich so die letzten drei Seiten und mir, aha, ja, wenn es so ausgeht, dann kann ich ja in Ruhe weiterlesen. Also, wenn euch so manchmal zumute ist in Offenbarung, dürft ihr die letzten Seiten lesen. Und wenn euch so zumute ist in gewissen Schwierigkeiten, denkt immer dran, es geht gut aus. Denn wir werden jetzt gleich die Pause machen, aber ich gebe die Ankündigung, wir fahren fort mit einem kleinen Lehrsatz, Kapitel 4 und 5. Gott sitzt auf dem Thron, Kapitel 4, und wirkt durch seinen Sohn, Kapitel 5. Pause.